Okay, also wir sind in einer super coolen Predigtserie rein und das heisst nach dem Herz von Gott, wo wir gesungen haben, dein Lächeln steht über mir. Das passt so gut, oder? Gottes Lächeln, das über uns steht, und zwar aus einem einfachen Grund, nicht weil wir perfekte Menschen sind, weil wir alles richtig machen, weil wir oberfromm und oberheilig sind, sondern weil wir uns ausstrecken nach dem, dass wir Mann und Frau nach dem Herz von Gott dürfen sein, oder? Die Aussage, ein Mann nach dem Herz von Gott, die hat Gott ja selber gemacht, und zwar über dem David. Apostelgeschichte 13, 22. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Und das ist eine krasse Aussage, vor allem wenn wir wissen, dass der David eben nicht perfekt war, dass er viele Fehler gemacht hat, beachtlich Sünderegister, wo er mit sich getragen hat. Also da ist, und dann kommt Gott und sagt, hey, ein Mann nach meinem Herz. Und wenn er, unbedingt, wenn ihr letzte Woche die Predigt verpasst habt, Josh hat schon gesagt, tun Sie nachlesen, ist wichtig, das ist zusammenhängend, was jetzt da kommt in den nächsten paar Wochen oder was letzte Woche angefangen hat, einfach um das genau auch verstehen. Aber wir wollen wie zwei Sachen machen in dieser Serie. Einerseits wollen wir wissen, was ist denn das Herz von Gott überhaupt? Also was ist das, was Gott wirklich will? Weil das Herz in der Bibel, das steht nicht für Emotionen und Gefühle, sondern es steht für das, was wir willentlich machen, dass wir es mir wollen, die Richtung, die wir einschlagen, die Werte, die uns wichtig sind, die Prioritäten, die wir einsetzen. Also ganz klar, wir wollen schauen, was ist denn das Herz von Gott, was ist sein Wille, was ist ihm ganz besonders wichtig, wo hat er Top-Prioritäten für sich gesetzt, und dann sagen wir, wenn wir unser Herz nach dem ausrichten können, wenn wir sagen, hey, wir wollen auch die Werte haben, die Gott hat, wir wollen auch die Prioritäten haben, die Gott als Prioritäten festlegt, so können wir Männer und Frauen nach dem Herz von Gott werden. Und so die erste Aussage, die ich mal einfach so in den Raum stelle, und ihr werdet je länger, je mehr verstehen, dass es tatsächlich so ist, eine Top-Priorität von Gott. Also wenn Gott eine To-Do-Liste hätte, wo er einfach jeden Morgen schnell wieder anschauen und sagen, was ist heute so dran, oder? Dann würde dort immer ziemlich oben, ich will nicht sagen, zu oberst, weiss ich, können wir nicht sagen, aber sehr, sehr weit oben, oder? Würde ein Wort stehen auf seiner Prioritätenliste. Suchen. Suchen. Gott ist offensichtlich ein suchender Gott. Gott sucht. Er sucht irgendetwas. Jesus selber hat von sich gesagt, dass der Hauptgrund, warum er auf die Erde gekommen ist, weil er den Auftrag hat zum Suchen. Also Jesus hat das gesagt, lesen das Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn, da hat er sich gemeint, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wenn das Jesus von sich sagt, oder mein Auftrag, ein von meinen Top-Aufträgen, die ich auf dieser Erde habe, ein Hauptgrund, warum ich auf die Erde gekommen bin, ist suchen. Gott hat mich beauftragt, zum Suchen, was verloren ist, und zu retten. Ich weiss nicht, hast du auch schon mal etwas verloren und gesucht? Suchen ist nicht so ein angenehmes Gefühl, oder? Je nachdem, was du verloren hast. Also wenn du so, es gibt ja ganz banale Sachen, das ist gar nicht so wichtig, ob du es verloren hast oder so, zum Beispiel einen Kugelschreiber, passiert mir etwa dir. Ich habe mich schon gefragt, ob bei uns im Büro jemand ist, der die isst. Also immer in meinem Büro vorbeikommt und wie Bombschips, ein Kugelschreiber, weg ist, oder? Wenn ich den Kugelschreiber brauche, keiner mehr da. Ich kann euch jetzt sagen, sie sind meistens dann bei der Elvira auf dem Pult. Nein, stimmt eben nicht, oder? Aber mit dem Kugelschreiber, da suche ich nicht so lange, oder? Weil ich weiss, irgendwann kommt er wieder führen, und meistens hat es dann in meiner Mappe plötzlich 5 von denen dort drin, warum auch immer oder so. Aber die kommen irgendwann einfach wieder führen, oder? Es gibt andere Sachen, da suchst du vielleicht ein bisschen länger. Schlüssel. Schlüssel ist auch so ein Thema bei mir. Der Steven ist mal gekommen und hat gesagt, Nati, ich kaufe dir jetzt so ein Teil hier mit so einem... Kennt ihr das? Schulhausaufwärts laufen mit dem Gefängniswärter, laufen da mit dem umeinander, oder? So, den Schlüssel abbunden, weil ich verliere immer den Schlüssel. Helen wird schon nervös, wenn ich mit dem Hausschlüssel in die Garage runtergehe. Bring den Schlüssel wieder, sagt sie dann, oder? Und, aber auch einen Schlüssel, muss ich sagen, suche ich deutlich länger als einen Kugelschreiber, aber auch nicht allzu lang, oder? Weil in den meisten Fällen, der kommt wieder führen. Und irgendwann ist er da. Aber ich suche ihn immerhin ein bisschen, oder? Aber so, habt ihr schon mal das Handy nicht mehr gehabt? Das ist krass, oder? Wenn du das Handy nicht mehr hast und plötzlich, wo ist mein Handy, oder? Und du stehst auch in der Wohnung und sagst, okay, Konzentration, ich bin heute Morgen, ich bin da durchgelaufen, dann da durchgelaufen, dann bin ich aufs WC gegangen, dann nehme ich es nie mit aufs WC. Aber überall, oder? Einfach, du musst, und am Schluss, lüg mir an, Helen, lüg mir, bist du gut, ich suche mein Handy, oder? Und dann, also, der Frust, wenn du merkst, Scheiße, lautlos. Kennt ihr das? Wer kennt das? Wer hat schon Handy gesucht? Verzweifelt, oder? Aber ehrlich ist, müssen wir auch sagen, beim Handy suchen, ein verlorenes Handy ist nicht eine Tragödie, oder? Aber man sucht, man geht doch schon recht ein Effort, weil man ein Handy suchen wollen, oder? Es ist aber kein Weltuntergang, du kannst ein neues suchen, abgleichen, fertig, Schluss, und dann bist du wieder auf dem gleichen Stand. Aber was ist, wenn du etwas verlierst, das du nicht mehr ersetzen kannst? Etwas verlierst, das unheimlich schmerzhaft ist, wo du denkst, nein, das darf nicht wahr sein, mein Leben bricht zusammen. Das Leben ist nicht mehr lebenswert, oder? Wenn ich das nicht mehr habe. Wir sind vor vielen Jahren, sind unsere Kinder noch klein gewesen, am Markt gewesen, mit der Church, ein paar Leute von der Church in Italien, so ein, viele Leute dort, oder? Hochsaison, Marktpumpe voll. Und plötzlich so eins von unseren Kindern fällt. Und du rufst und machst und tust und das Kind ist nicht mehr da. Und das ist so eine doofe Stelle gewesen. Ich sehe das eben heute noch vor mir, weil das mega einschneidend war, wo halt eine Kreuzung war. Du kannst in vier richtigen Säckeln, oder? Wo ist das Mädchen? Und wir haben Freunde gehabt, die dabei waren und so, und jeder ist in eine Richtung gerannt und wir haben gesucht und gerufen. Und der Moment, wo wir sie gefunden haben, ich sehe jetzt noch den Marktstand vor meinen Augen, wo sie war. Wie es so einschneidend war, oder? Und alle Freunde haben geholfen. Stell dir vor, einer von unseren Freunden hätte gesagt, hey, sorry, ich komme in einer halben Stunde auch helfen, aber ich wollte gerade einen Cappuccino nehmen. Ich komme dann später. Unvorstellbar, oder? Ein Kind, verloren gegangen, am Markt. Hey, alle Horrorvorstellungen, wo nächste Polizeiposten und alles. Und es ist ja nicht so, dass nie etwas passiert, oder? Also es ist nicht abwegig war, was wir für einen Stress hatten plötzlich und der Horror, der in unseren Köpfen losgegangen ist, wo einfach das Kind verschwunden ist. Und in dem Moment, wo das Kind wieder da ist, oder? Stell dir vor, einer von unseren Freunden, der kommt, hat gesagt, hey, Nati, reiss dich zusammen. Also, man hat ja noch drei Kinder, oder? Nein! Es ist in keiner Art und Weise sind alle zusammen, haben alles gegeben, alles stehen und liegen lassen, jeder in der Richtung rennt und haben gerufen nach der Deborah, bis wir die Deborah wieder hatten. Im Lukas 15 lesen wir in der Bibel, wie Jesus von verschiedenen Beispielen von Suchaktionen erzählt. Jesus erzählt drei ganz kurze Geschichten, das sind Suchaktionen. Und die Suchaktionen, wir werden es sehen, es ist so ein Beispiel, es weist uns auf Gott hin, auf den suchenden Gott, oder? Und die drei Geschichten, die haben etwas Eigenartiges, sie steigern sich. Fangen an mit etwas, was noch nicht so schlimm ist, dann wird es ein bisschen schlimmer und am Schluss wird es richtig tragisch, oder? Also das erste Beispiel, wo Jesus redet, er redet von einem Hirt, der hat 100 Schafe und eins fällt ihm plötzlich. Also 99 Schafe sind in Sicherheit, alles gut. Also was heisst in Sicherheit? Die hat er zusammen. Es war in der Steppe, wie es in der Bibel steht. Und die sind auf jeden Fall alle noch in dieser Herde rein gewesen. Ein Schaf fehlt, oder? So menschlich gesehen es nicht gerade eine Tragödie. Es könnte ja auch auf dem Grill gelandet sein oder was auch immer. Also ein Schaf, oder? Das ist nicht eine Tragödie, wenn das fehlt, das eine Schaf, oder? Und ich habe dann beschämt müssen feststellen, ich bin vermutlich auch nicht ein guter Hirt. Weil der Jesus hat nämlich einen guten Hirt, der denkt anders. Der denkt nicht, ja, ich habe ja noch 99 geschafft, das ist jetzt okay, oder? Sondern sagt, meine Herde ist nicht komplett. Da fehlt eins. Und dann macht er das ihr Witzige. Ihr kennt alle die Geschichte, oder? Von Sonntagsschule an hört man die Geschichte. Er lässt alle 99 geschafft zurück. Und geht los und er sucht und sucht und sucht und schaut, er sucht so lange, bis er es gefunden hat. Lukas 15, Vers 4. Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Für mich ein bisschen unvernünftig. Weil was passiert mit den anderen 99 in dieser Zeit? Aber irgendwie hat der Hirte in dieser Geschichte das Vertrauen, denen 99 geht es gut, aber dem einen nicht, weil es ist verlorenes Schaf und ich gehe hin und ich suche so lange, bis ich das Schaf gefunden habe. Und dann steht am Schluss, wo er es gefunden hat, hat er seine Hirtenfreunde alle zusammengetrommelt und gesagt, hey, komm, wir machen das Fest, wir feiern, freut euch mit uns, weil ich habe das eine verlorene Schaf gefunden. Die erste Geschichte, die Jesus erzählt. Und er kommt dann mit einer zweiten Geschichte, die ist ein bisschen rein rechnerisch, ein bisschen tragischer. Weil es ist eine Frau, die 10 Silbermünzen hat, das ist das ganze Vermögen. Und eine fehlt, jetzt sind wir nicht mehr bei 1% Verlust, jetzt sind wir bereits bei 10% Verlust angelangt, oder? Also eine Silbermünze fehlt, 10% vom ganzen Vermögen. Und da schon ein bisschen selbstverständlicher. Was macht die Frau? Sie nimmt eine Lampe, sie geht suchen, die hinterste Ecke, überall unter dem Sofa, wo auch immer. Sie sucht alles ab. Sucht und sucht und sucht und sucht, bis sie die eine Münze gefunden hat. Sie hört nicht auf, bis sie sie findet. Und wo sie gefunden hat, steht in der Bibel, was hat sie gemacht? Mädelsabend, alle Freundinnen, alles zusammen eingeladen, alle Frauen, die sie kennen, gesagt, hey, kommen zu mir her, ich habe die eine Münze wieder gefunden, die ich verloren habe, und das feiern wir miteinander, wir machen das Fest. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte, die erzählt Jesus von einem Vater, der hat seinen Sohn verloren. Verloren, nicht weil er sich, weil er sich plötzlich verlaufen hat, verirrt hat, oder weiss ich nicht was. Sondern er hat ihn verloren, weil der Sohn sich eines Tages entschieden hat, Papi, ich will nicht mehr bei dir wohnen. Ich gehe jetzt, ich nehme alles, was mir zusteht, und ich gehe und ich komme auch nicht mehr, und wir werden uns nicht mehr sehen. Und das ist vielleicht, nicht nur vielleicht, das ist der ärgste Verlust, oder? Von diesen drei Geschichten, die wir hier lesen. Der Sohn, der weggegangen ist und gesagt hat, hey, es ist es gewesen. Ich komme nicht mehr heim und wir sehen uns nicht mehr und wir werden vermutlich auch keinen Kontakt mehr haben. Und so Tag für Tag, der Vater mit dem Schmerz von dem verlorenen Sohn, der einfach sich entschieden hat, jetzt gehe ich. Und jeden Morgen, jeden Abend steht er auf seine Veranda oder das Grundstück Grenzen an und schaut in die Weite und denkt an seinen verlorenen Sohn. Und dann eines Tages, weit hin am Horizont, bewegt sich etwas. Er hat keinen Besuch erwartet, kein gar nichts. Und er sieht, da kommt etwas. Und je länger dass er hinschaut und je näher das kommt, merkt er, das ist mein Sohn. Mein Sohn, der heimkommt. Und dann steht in der Bibel, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ein riesen Fest. Steht, er sich so tief bewegt sie. Lukas 15, Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Und dann eine riesen Party gemacht. Der Sohn, der verlorene Sohn, ist wieder daheim. Alle die drei Geschichten, die sind das Bild für einen suchenden Gott. Wir haben einen Gott, der ein suchender Gott ist. Das hat Jesus primär sagen. Vergesst nie. Wir haben einen Gott, der sucht, wenn er etwas verloren hat. Und er gibt nicht auf und er sucht und er sucht und er sucht, bis er es gefunden hat. Das ist unser Gott, das ist das Herz von Gott. Darum steht das auf der obersten Prioritätenliste bei ihm. Suchen. Suchen, was verloren ist. Und die letzte Geschichte bringt es auf den Punkt. Zeigt das Herz von dem himmlischen Vater. Der Vater ist ein Bild für den himmlischen Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seine verlorenen Kinder wieder heimkommen. Und die letzte Geschichte zeigt auch auf, was Jesus mit verloren meint. Verloren in den Augen von Gott sind Menschen, die das Vaterhaus verloren haben, die die Beziehung abgebrochen haben, die nicht in dieser Beziehung leben mit Gott, die ihren eigenen Weg gehen und sagen, wir haben nichts einander zu sagen, oder? Das sind verlorene Menschen in den Augen von Gott. Wir alle zusammen sind für Beziehung mit Gott geschaffen. Das wissen wir, dass wo Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er nicht primär gedacht, ich mache wunderbare, schaffe wunderbare, intelligente Wesen und weiss ich nicht was, sondern primär hat er gesagt, ich schaffe Menschen, mit denen ich eine Beziehung haben kann. Das ist der grosse Unterschied, die ganze Schöpfung von uns Menschen zu allem anderen. Die Beziehungsfähigkeit zu Gott ist nur in unser Herz hingelegt. In unserem Herzen ist das, die Sehnsucht nach dem Ewigen zu fragen, nach dieser Beziehung zu Gott, das ist einzigartig, nur bei uns Menschen. Und wenn Jesus von Verlorenen redet, dann geht es um Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, Menschen, die das Vaterhaus verloren haben, nicht mehr da sind oder noch nie da sind. Jesus sagt auch noch etwas Interessantes. Es ist nicht primär Schaf, wo der Hirte sucht. Es ist auch nicht Münze, wo die Besitzerin sucht. Es ist immer der Besitzer, der sucht. Der Besitzer, der sucht, der geht voraus. Und die ersten zwei Geschichten sagen, Gott ist ein suchender Gott. Und die dritte Geschichte sagt, und es braucht aber auch die Umkehr vom Mensch. Gott ist ein suchender Gott, aber es braucht auch die Umkehr vom Mensch. Der wieder umkehrt, der wieder heimkommt zu dem suchenden Gott. Wir alle haben etwas gemeinsam. Da innen. Wisst ihr was? Wir alle zusammen sind Menschen, wo Gott schon mal massiv auf der Suche war. Vielleicht immer noch auf der Suche ist nach dir. Aber das Gemeinsame, was uns auch verbindet, ist, Gott hat uns gesucht, Gott sucht uns. Und wenn er dich noch nicht gefunden hat, er wird weiter suchen. Und du denkst nie, er wird aufhören zu suchen. Er macht es nicht. Es gibt keinen Anhaltspunkt in der Bibel, wo man kann denken, Gott hört irgendwann auf suchen, solange noch ein verlorener Mensch ist, wird Gott suchen. Und für Gott bist du nicht einer von vielen Menschen. Für Gott bist du nicht austauschbar, ein anderer Kugelschreiber. Nicht ersetzbar, ich kaufe ein neues Handy. Nein. Für Gott bist du unersetzbar. Nicht einer von vielen, einzigartig. Und er wird nach dir suchen. Und das Gleiche gilt für deine Freunde. Das Gleiche gilt für deine Nachbarn. Das Gleiche gilt für deine Familienmitglieder, die noch nicht in dieser lebendigen Beziehung mit Gott leben. Es ist Gott nicht egal. Und sie sind nicht einfach einer von vielen. Sondern sind alles Menschen, die Gott unheimlich wertvoll sind, die unheimlich wichtig sind. Und Gott ist auf der Suche nach diesen Menschen. Also dein Freund, der nicht an Gott glaubt, darfst du wissen, Gott sucht ihn. Vielleicht hast du Kind, Verwandte, Arbeitskollegen. Und sie wollen nichts mit Gott am Hut haben, dann darfst du etwas wissen. Gott ist auf der Suche. Ist schon mal beruhigend, oder? Also sie sind nicht einfach verloren, sie sind nicht einfach irgendwo, sondern du darfst eins wissen, Gott sucht. Gott ist auf der Suche und er wird nicht aufhören, die Menschen zu suchen, bis er sie gefunden hat. Und all die Geschichten, die enden ja mit dem, ich habe schon gesagt, mit diesen Freudenfesten, mit diesen Partys, die es gibt. Zweimal erwähnt Jesus eine Geschichte, dass im Himmel ein Fest gefeiert wird, dass die Engel ein Fest feiern. Wenn ein Mensch, der verloren ist, gerettet wird, gibt es eine Party im Himmel. Habe ich mir überlegt, also für mich hat es mal eine rechte Party gegeben im Himmel. Wenn du noch nicht so viele Spuren hinterlassen hast im Himmel, aber dort oben ist schon mal gefeiert worden wegen dir, und zwar heftig, oder? Eine riesen Party. Die Party ist so gross gewesen, dass sie es wert hat, in der Bibel zu erwähnt sein. Da, wo du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, wo du umgekehrt bist, wo der Gott dich gefunden hat, dort hat es eine Party gegeben im Himmel. Lukas 15, Vers 7. Die erste Geschichte mit dem Schaf. So wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. In der zweiten Geschichte und Münze, Vers 10. Genauso freuen sich auch die Engel, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Oder die dritte Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Hast du gewusst, dass es im Neuen Testament in der Bibel nur die Stellen gibt, die sagen, dass im Himmel eine Party gefeiert wird und dass Freude ist im Himmel? Nur die Stellen. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Momente, wo sich der Himmel freut. Aber das ist so etwas Elementares, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt. Das ist so elementar, wenn der Gott kann sagen, ich habe meinen verlorenen Sohn gefunden, ich habe meine verlorene Tochter gefunden und ich habe wieder eine Beziehung. Und er ist wieder daheim, er ist wieder in einem Vaterhaus, dass die Bibel das erwähnt und sagt, und da ist Freude und da wird gefeiert. Ich sage nicht, es wird sonst nicht gefeiert im Himmel, wirklich nicht. Aber das ist einer der erwähnenswerten Gründe. So steht es in der Bibel. Und wir sehen Gottes Herz für verlorene Menschen. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass wir das verstehen. Gottes Herz für die verlorenen Menschen. Manchmal haben wir Christen so Eigenarten, oder? Oder auch als Gemeinde, als Church miteinander. Wir verfallen so ein bisschen in Selbstzweck. Wir schauen, dass es uns geht. Wir planen Skiferien miteinander. Nichts gegen Skiferien. Ich freue mich mega. Alles ist gut. Wir haben so feine Essen. Cappuccino nach dem Gottesdienst. Give it to man, give it to woman. 60 plus, die machen ja alles zum Abwinken, oder? All Hennisches sind sie wieder auf einem Reisli oder so. Und ich habe immer so Freude, wenn der Egon kommt und sagt, Nati, heute sind 3 Leute da gewesen, die kommen sonst nicht in unsere Kirche. Die glauben noch nicht an Gott. Weil das Herz von Gott, oder? Nicht Selbstzweck von einer Kirche, sondern das Herz von Gott für verlorene Menschen. Und vielleicht unterschätzen wir das ein bisschen. Die Liebe, die Gott für Menschen hat, die noch keine persönliche Beziehung mit ihm haben. Wir dürfen uns fragen, wann haben wir das letzte Mal gebetet? Und wir haben gesagt, Jesus, zeig mir dein Herz für Menschen in meinem Umfeld, die dich noch nicht kennen. Jesus, zeig mir mal, wie gern hast du meinen Nachbar, meinen Arbeitskollegen. Wie gern hast du den oder diese oder jenes? Jesus hat die 3 Geschichten erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott fühlt, wie Menschen verloren sind. Himmel und Erde wird in Bewegung gesetzt, dass verlorene Menschen gefunden werden. Und Gott sucht nicht Kirchenmitglieder. Er sucht effektiv deinen Nachbarn. Er sucht effektiv deinen Freund, deinen Ehemann. Und aus dem einfachen Grund, weil er eine persönliche Beziehung mit ihnen will haben. Und weil er weiss, das Leben wird total verändert werden. Und total einen neuen Wert, total einen neuen Sinn über. Wieso Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht in dieser Beziehung mit Gott leben, das sind ja nicht per se einfach schlechtere Menschen. Ich kenne ganz viele Leute, die haben mit Gott nichts am Hut und sind eigentlich gute Menschen und du staunst. Habe ich mich schon gefragt, ja, was soll ich denn sagen? Sein Leben wird besser, der hat schon ein gutes Leben, dem geht es vielleicht sogar besser wie mir. So äußerlich betrachtet, oder? Er hat alles, ist ein guter Mensch, tut gute Sachen. Was sagst du einem? Es geht eben nicht um das. Das Hauptproblem ist, nicht auf seiner Seite, sondern auf der Seite von Gott. Gott fehlt der Mensch. Das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist nicht auf der Seite vom Mensch, sondern das Hauptproblem ist auf der Seite von Gott, dass Gott sagt, er fehlt mir, er ist ein verlorener Mensch für mich. Und ich bin auf der Suche nach ihm. Ich habe mir das überlegt, wenn ich mir das vorstelle mit diesen Partys und Festen im Himmel, oder? Da kommt jemand zum Glauben, jemand kehrt sein Leben um und entscheidet sich für das Leben mit Gott und dann geht es oben im Himmel ab und dann wird eine Party gefeiert und Engel am Festen und so. Oben gute Laune, unten gut, überall gute Laune. Und irgendwann, so mitten im Festen hinein, die Stimme vom Vater im Himmel und sagt, hey, meine Liebe, denk mal dran. Es fehlt noch. Es fehlt noch. Bei aller Freude, bei allem zusammen, was uns gut geht, denken wir daran, es fehlt noch. Lass uns weitersuchen. Und der Paulus ermutigt uns und sagt, hey, wir Christen, wir haben auch einen Auftrag da drin und sagen, beteiligt euch an dieser Suchaktion von Gott. Seid ein Teil von dieser Suchaktion von Gott. 2. Korinther 5, 18 und 19. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Also es ist ein gleichzeitiges, versteht ihr? Wir sind erlöst, wir sind gefunden worden. Und wir haben den Auftrag von dem Versöhnungsdienst, das weiterzugehen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das ist Sterben am Kreuz, haben wir Vergebung, ist überhaupt wieder Beziehung mit Gott möglich? Jesus sagt, im Glauben an mich werden dazu gefundenen Menschen, zu geretteten Menschen. Können in dieser Beziehung leben mit Gott. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Gott hat uns den Dienst von dieser Versöhnung anvertraut. Und das ist für mich eigentlich unfassbar, oder? Ich denke, wenn ich die Gedanken denke, Gott, wieso nimmst du uns? Wir zweifeln manchmal selber, wir wissen auch nicht auf alles eine Antwort, wir sind auch nicht perfekt, oder? Manchmal schämen wir uns gerade für Sachen, die wir gemacht haben. Wieso jetzt gerade uns? Nimm doch die Engel. Das ist so, oder? Die sollen das machen. Macht doch ein bisschen mehr Eindruck, oder? Wenn du beim Nachbarn die Tür klopfst und sagst, hey, lass mal, kannst du lange mal fragen, willst du mal Mikro killen? Oder ein Engel steht da. Aber Gott, also wir können es nicht verstehen. Aber er nimmt uns, oder? Er sendet Menschen, die Unperfekten, die Zweifelnden, die selber Fehler machen. Und einmal mehr sehen wir das, was es heisst, ein Mensch nach dem Herz von Gott sein. Ein Mann und eine Frau nach dem Herz von Gott ist ein Mensch, nicht ein perfekter Mensch, nicht ein fehlerfreier, sondern ein Mensch, der die Liebe von Gott für verlorene Menschen teilt und sich auf der Suche beteiligt. Das ist ein Mensch nach dem Herzen von Gott, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen von Gott, der die Liebe für die verlorenen Menschen teilt und sagt, hey, und ich beteilige mich an dieser Suche. Und ich bin überzeugt, wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten, dann können wir nicht an Gottes Liebe für verlorene Menschen vorbeischauen. Versteht ihr das? Wenn wir aus tiefem Herzen sagen, hey, ich will mein Herz auf den Gott ausrichten, dann sehen wir den Gott mit dieser Liebe für verlorene Menschen. Und dann können wir nicht vorbeischauen. Sondern ihr seht, wie es dermaßen etwas Wichtiges ist. Und ich bin überzeugt, dass jede Begegnung, die wir haben, eben nicht ein Zufall ist. Sondern jede Begegnung mit Menschen, die Gott nicht kennen, auch in dem Zusammenhang in steht, Gott ist am Suchen. Und wir sind ein Teil von seiner Suchmannschaft. Und es ist nicht ein Zufall, wenn wir begegnen, wo wir jemandem begegnen. Und ich glaube, die göttliche Suchaktion, die hat immer einen Namen. Immer einen Namen. Und viele von diesen Namen kennen wir. Viele von diesen Namen sind genau in unserem Umfeld. In unserer Nachbarschaft. Petrus sagt, hey, erinnere dich daran, ihr seid selber mal verlorene Schafe gewesen, die gefunden worden sind. 1. Petrus 2, 25. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Erinnere dich daran. Für mich ist das Erlebnis, dass ich gefunden werden von Gott. Eines von den ganz, ganz grössten Erlebnissen, die ich hatte. Und wisst ihr was? Je mehr Zeit vergangen ist und je mehr ich zurückschauen kann und je mehr ich überlege, wo würde ich in meinem Leben stehen, wäre das nicht passiert, hätte mich Gott nicht gefunden, hätte ich nicht umgekehrt in meinem Leben, umso bewusster wird mir, was für ein grosses Geschenk das ist, dass das passiert ist. Was für ein riesiges Geschenk das ist, dass Gott mich gesucht hat und dass mein Herz bewegt worden ist in einem Moment und ich mich konnte entscheiden, ich kehre um zu dem Gott. Und mir ist auch bewusst worden, wo Gott mich gesucht hat, hat viele Menschen mitgeholfen. Viele Menschen. Manchmal hat es für mich sogar den Eindruck gemacht, dass Gott im Hintergrund steht. Und die Menschen sind da. Alle vor allem meine Eltern, die von klein auf mich geprägt haben im christlichen Glauben. Sonntagsschullehrer, Fundament geleitet hat. Dann die Jugendjahr und fertig mit Gott, oder? Kennen viele von euch vielleicht auch. Dann ist eine Großmutter, die ihren Enkelbub in den Kindergarten gebracht hat. Und Helen war Kindergärtnerin, die gesagt hat, hey, kommt doch wieder mal in die Kirche. Ich wüsste auch etwas. Wüsste vermutlich noch ganz viel mehr. Ich weiß nicht, wenn wir alle würden sehen, stell dir vor, du würdest alle Menschen sehen. Hättest du ein Bild von allen Menschen, die dazu beitragen haben, die mitgeholfen haben auf der Suchaktion, dass du heute da bist, wo du bist, in dieser Beziehung mit Gott darf sein, die würden Tränen kommen. Und du würdest jeden wollen umarmen und würdest jedem sagen, hey, danke vielmals, danke hast du dich auf dieser Suche begleitet, danke bist du mir nachgegangen, danke hast du den Auftrag von dieser Versöhnung wahrgenommen und hast das weitergegeben. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, dass wir eine Church dürfen sein, die das Geschenk von dieser Wiederherstellung von der Gottesbeziehung weitergeht. Ich habe hier eine Schale mit viel Päckchen drin. Schau mal. Jemand hat heute Morgen gesagt, das hast du aber nicht alle selber gemacht. Doch. Natürlich nicht, kann man kaufen. Das sind alles so kleine Päckchen, aber ich habe plötzlich gedacht, das ist ein mega gutes Symbol, so ein kleines Geschenkspäckchen, oder? Wo man mitnehmen kann, wo man irgendwo aufstellen kann. Und das Päckchen symbolisiert das Geschenk von der Vergebung, von der Wiederherstellung, von der Beziehung mit Gott. Und die Päckchen werden erst zum Geschenk, wenn sie verschenkt werden. Verstehen Sie? Jetzt sind sogenannte Klötzchen mit so Jute rundherum. Wir haben noch ein Herzchen aufgedruckt, schönes Mäschchen und so. Zum Geschenk werden, wenn du sagst, ich gebe das weiter. Ich will es weitergeben. Und dann wird so ein Päckchen zum Geschenk. Solange es in deiner Hand liegt, hat es für die andere Person keine Bedeutung. Aber wenn du das nimmst und sagst, ich schenke dir das, dann wird es plötzlich zu etwas Grossem für die andere Person. Das kleine Geschenk, das steht symbolisch für Menschen, die Gott kennenlernen. Es gibt vieles, was wir schenken können. Wir alle zusammen, wir haben ja geschenkt in den letzten Monaten wie die Irren, oder? Was denkt ihr, wie viele Päckchen in Deutschland? Ich habe Statistik gefunden, leider über Deutschland. Der Schweizer ist da nicht so offen mit diesen Themen, offensichtlich. Aber in Deutschland werden an Weihnachten 400 Millionen Weihnachtsgeschenke verschenkt. Krass, oder? Und wir reden von einem Umsatz von 100 Milliarden. Nicht schlecht, oder? Wie gross, wie wertvoll ist denn ein Geschenk, wenn jemand Gott kennenlernt? Wenn jemand plötzlich merkt, hey, ich kann umkehren, ich kann mit allem, was ich kann, zu Gott kommen. Und ich kann meine Last bei Gott ablegen, ich komme ein neues Leben über. Und von jetzt an nicht mehr allein, sondern von jetzt an mit Gott. Vergeben, versöhnt mit Gott. Wie gross ist das Geschenk in unseren Augen? Wie gross ist das Geschenk? Ich glaube, es ist grösser als alles andere, was wir sonst je verschenken tun. Gott vertraut uns Menschen an. Wir haben jetzt eine Zeit vom Worship und wir werden das Abendmahl nehmen. Du kannst da vorne kommen und kannst das Abendmahl nehmen. Und du kannst auch eins von diesen Päckchen hier mitnehmen. Das hat für jeden da drin ein Päckchen. Du kannst so ein Päckchen mitnehmen. Wo dafür steht, für das, dass du sagst, hey, ich will beteiligt sein an dem Suchauftrag von Gott. Und ich will das Geschenk, das ich selber bekomme in meinem Leben, ich will das weitergeben. Ich will das jemand anderem geben. Und vielleicht ist dein Gebet für diese Person so ein Geschenk, das du weitergibst. Deine Zeit, deine Freundschaft. Vielleicht deine Einladung in Gottesdienst oder in Alpha-Kurs. Sie haben jetzt alle zusammen ja, hocken auf diesen Flyer drauf, oder? Und gerade heute Morgen hat jemand gesagt, es sind eigentlich mega schöne Flyer, die wir da gemacht haben. Aber sie sind eigentlich ziemlich wertlos, solange du drauf hocken bleibst. Verstehst du? Aber wenn du hingehst und sagst, hey, ich will, dass jemand die Möglichkeit hat, Gott kennenzulernen. Und der Alpha-Kurs, es ist ja nicht der einzige Weg, aber er ist so cool, oder? Sonst würden wir nicht über Jahre hinweg den Kurs machen. Er wird immer ein bisschen modifiziert, ein bisschen besser und so. Aber es ist einfach so, es sind einfach die 7 Abende und ein Samstag, wo so eine Entdeckungsreise im christlichen Glauben ist, wo Leute, die mit Glauben noch nicht so viel am Hut haben, einfach mal einschauen können. Einfach mal sagen, was hat es wirklich auf sich mit dem Glauben? Was hat es auf sich mit dem Gott? Wer ist der Jesus wirklich? Und wie geht das mit dem Beten? Und nützt denn das? Heilig, ist das ein Thema? Kann Gott wirklich heilen? Also macht Gott heute noch Wunder oder nicht? Alles so ganz wichtige Fragen, oder? Was ist denn mit der Ewigkeit? Und da gibt es noch all die anderen Religionen. Hey, lasst alle diese Themen schauen wir an im Alpha-Kurs. Und es ist nicht abschliessend, aber es ist so eine gute Gelegenheit für deine Freunde, für deinen Nachbarn. Wir machen den einmal im Jahr, wir starten jetzt im Februar mit dem Alpha-Kurs und ich will einfach sagen, lass ihn nicht einfach an dir vorbeistreichen, bevor du gefragt hast, Gott, hast du mir einen Namen für den Flyer? Wem soll ich den Flyer geben? Und ich kann dir einfach als Beruhigung sagen, ich kenne kein Feedback von Menschen, die an den Kurs gekommen sind und gesagt haben, das war richtige Scheiße gewesen. Nein. Die kommen dann einfach, nein. Das kenne ich nicht, aber ich kenne viele Leute, die sagen, hey, es ist so gewesen und es hat mein Leben verändert. Menschen, die ihr Leben an Gott anvertraut haben. Es gibt auch Leute, die haben den Kurs gemacht und gesagt, hey, das ist schön und gut, aber im Moment ist das für mich nicht dran. Ja, wir wollen niemanden überzeugen, versteht ihr? Wir wollen einfach ein Teil sein von dieser Suchaktion. Und wollen sagen, hey, Gott, da sind wir und wenn du suchst, ich Hilfe suchen. Und ich glaube, es ist ein Zufall, die Menschen, die wir alle kennen, nimm den Flyer unbedingt mit, frag Gott. Kann der Flyer zu so einem Geschenk werden? wo ich jemandem gebe, wo jemand ein ganz neues Leben kann überkommen. Ein Geschenk, das ein Leben für immer verändert, oder? Und du vielleicht das Päckchen, wenn du es heimnimmst, auch an einen Ort, wo es jeden Tag siehst. Wo es dir immer bewusst wird. Kleber, Armaturenbrett oder wo auch immer. Wo du jeden Morgen das siehst. Ein paar Zimmerspiegel ankleben. Was auch. Einfach, dass du daran denkst, du hast ein Wahnsinnsgeschenk in deinen Händen. Und vielleicht legt dir Gott wirklich einen Namen ganz konkret auf dein Herz. Und dann weißt du, was du kannst machen kannst, oder? Dann weißt du, wie du kannst ein Teil von dem sein kannst. Können wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dürfen anschauen zu dir und dass wir ein Herz dürfen sehen von einem suchenden Gott. Ein Herz dürfen sehen von einem Gott, der verlorene Menschen liebt. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns auch an dein Herz angeliebt hast. Dass wir das irgendwann persönlich haben dürfen spüren und haben gewusst, das Beste, was wir machen können, ist umkehren zu dem Gott. In die Beziehung treten mit dem Gott unterwegs sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Brücke geschlagen hast, durch die Sterben am Kreuz. Menschen können Vergebung haben für ihre Schuld und dürfen geheiligt und gereinigt sein, wirklich in dieser Beziehung mit Gott dürfen stehen. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben. Und lass uns mutig werden, in dem Wissen ihnen mutig werden, dass wir jetzt auch etwas weitergeben können. Dass wir auch zu den Menschen dürfen gehören, die sagen, hey, ich beteilige mich an dieser Suchaktion. Schenkt uns Begegnungen, schenkt uns Momente, wo es uns einfach fällt, dich zu bezeugen, Jesus. Wir beten jetzt auch als Kirche miteinander für den Alpha-Kurs. So eine coole Gelegenheit ist, dass Menschen einfach das dürfen entdecken, aus der Bibel heraus. Was es heisst, was der Glaube bedeutet. Und wir beten dafür, dass Menschen aber nicht nur das Wissen entdecken, sondern dich, Jesus, dürfen entdecken als ihren Erlöser. Dass sie dich, Vater im Himmel, dürfen entdecken als der liebende Vater, wo eine neue Identität gibt, dass wir Kind von Gott sein dürfen. Dass wir in dieser Geborgenheit bei dir dürfen sein. Das ist so ein grosses Teil, wo wir jetzt darüber reden, Jesus. Und ich bete dafür, dass wir kleinen Menschen einfach so einen kleinen Beitrag dazu dürfen beitragen. Danke viel, viel mal. Amen.